Hallo zur Bildbesprechung, einem Podcast über Fotografie und Bildbearbeitung. Suda, willkommen zur nächsten Serie von Bildbesprechung, heute mit meinem Gast Carsten Rose. Und Carsten, stell dich einfach einmal vor, wer du bist und was du so machst.
Ja, hallo Martin, schön, dass ich dabei sein kann. Ja, was mache ich? Ich bin Fotograf, Autor und ja, Composer, wie man das heutzutage hier auf Neudeutsch nennt. Ich habe zusammen mit meiner Kollegin ein paar Bücher über Beauty-Retusche geschrieben. Ich arbeite für die Werbung, das heißt, ich habe jahrelang für die Werbung gearbeitet, auch mit meiner Kollegin Birgit Nietzsche zusammen und bin jetzt aber mehr so in Richtung künstlerischer Schiene unterwegs. Ja, und Dozent für Photoshop bin ich auch noch. Das heißt, nur für Photoshop, ich kann nicht Illustrator oder irgendwas anderes, ich kann nicht mal Word. Also, aber Photoshop, das ist das, was ich mache und ja.
Sehr cool. Springen wir gleich mal so rein in das Thema, wie bist du zum Beruf Fotograf gekommen? Was ist so der Weg und vielleicht seit wann machst du das Ganze?
Im Prinzip ist es dadurch gekommen, dass ein Klassenkamerad von mir unbedingt Kameramann werden wollte. Und da ich mich auch immer schon für Film interessiert hat, habe ich mir gedacht, ja Mensch, das wäre bestimmt eine klasse Ausbildung, Kameramann. So Studio oder vielleicht für einen Film oder sonst irgendwas. Und ich habe dann Anfang der 80er Jahre, das war so 1982, im letzten Jahrhundert, des letzten Jahrtausends, war ich dann auf einer Fotoschule in Stuttgart für Fotografie und Film. Und da waren die ersten beiden Semester waren Fotografie. Und dann habe ich gemerkt, dass mir eigentlich Fotografie etwas mehr liegt. Vor allen Dingen, es war einfach auch bezahlbar. Also eine Kamera, ein Fotoapparat, Objektive dazu und das Material. Wenn man da in Film gehen wollte, das war im Prinzip, ja, wenn man einigermaßen hohen Level erreichen wollte, doch einfach viel zu teuer. Und dann habe ich einige Jahre eben als Fotograf gearbeitet und da bin ich dann schließlich auch hängen geblieben.
Okay. War es schon immer dein Ziel, Fotograf zu werden oder hat sich das so eben so spontan ergeben?
Es war eigentlich relativ spontan. Ich habe mich, wie schon gesagt, immer für Film interessiert und wollte in dieser Richtung was machen. Als Kleinkind wollte ich wahrscheinlich auch Lokomotivführer werden, weil ich hatte mal eine Eisenbahn. Also, ob ich es wirklich werden wollte, weiß ich nicht mehr. Aber es hat sich relativ früh rauskristallisiert, also irgendwas mit Filmen zu machen und dann eben über die Fotografie, da bin ich dann schließlich hängen geblieben.
Okay, und natürlich wahrscheinlich auch Film entwickelt, wie wahnsinnig selbst. Hat dir das in der späteren Folge im digitalen Leben geholfen, der analoge Zugang im Allgemeinen?
Ja, also Mitte der 80er Jahre war natürlich noch alles analog und ich habe mir dann damals im Haus meiner Eltern eine Dunkelkammer eingerichtet. Und ich habe auch meine Diafilme und Farbfilme selber entwickelt. Aus der Schwarz-Weiß-Entwicklung habe ich eine halbe Wissenschaft gemacht. Mein größter Vergrößerer, den ich hatte, der konnte ich ein Negativformat von 20 auf 30 Zentimeter reintun. Und das war auch noch ein Farbvergrößerer, also ein gewaltiges Teil. Und ich habe mich da wirklich jahrelang in dieser Dunkelkammer rumgetrieben, was natürlich vom Geld her ein Wahnsinnsaufwand gewesen ist. Nicht nur diese einzelnen Sachen da wie für größere Entwicklungsmaschinen, sondern einfach das ganze Material, also Filme, Papiere, die ganzen Chemikalien, was man alles haben musste. Und im Prinzip war es natürlich immer wie Weihnachten, wenn der Postbote kam mit einem schönen Paket.
Ja.
Aber da war man schnell dann damals 300, 400 Mark, also 200 Euro, sowas um den Dreh. Und das alle paar Wochen und das als Schüler oder Student, das war dann schon immer ziemlich heftig.
Hast du das auch zu Geld machen können, also direkt in der Zeit? Oder war das einfach so eine Investition, die sich ja später irgendwie im Leben ausgezahlt hat?
Nee, ich habe es dann auch schon zu Geld machen können. Also ich habe öfters mal so Spezialentwicklungsaufträge, Vergrößerungen und sowas für Leute gemacht. Muss man dazu sagen, ich bin ja, habe meine Jugend in einer oberschwäbischen Kleinststadt verbracht.
Kleinststadt?
Also, Ja, also es war ein kleines Städtchen, eine sehr kleine Stadt. Also da ist eigentlich nichts los, da gab es eigentlich auch nichts. Wenn man da was zum Entwickeln gab, hat es ungefähr eine Woche gedauert, bevor man es wieder bekam. Und manche Leute brauchten sowas eben schneller. Und ich habe dann eben gesagt, okay, ich mache euch das über Nacht oder sonst irgendwas. Aber ich habe eben auch sehr viele Leute fotografiert, das, was man am Anfang der Fotografie ja immer macht, hübsche Mädchen zu fotografieren. Und die gab es da wirklich, und soweit ich weiß, gibt es die heute auch noch, eine ganze Menge da oben.
Jetzt musst du uns aber mal
Und
sagen, wo die Stadt liegt.
das ist Sigmaringen im Oberschwäbischen, liegt so irgendwo zwischen, grob geschätzt, zwischen Stuttgart und dem Bodensee.
Ah, okay.
Und damit habe ich also viel gemacht. Ich habe immer mal wieder Mädels angesprochen, die haben fotografieren lassen. Ich hatte dann kleinere Ausstellungen und darüber sind dann wieder eine ganze Menge andere Mädels gekommen und Leute, die sich haben fotografieren lassen wollen. Und da konnte ich dann eben auch was dran verdienen an dieser Sache.
Sehr cool. Also Ausstellungen hast du früher gemacht, machst du jetzt auch noch welche und wie ist so generell dein Ansatz zum Thema Ausstellungen?
Ich habe damals in den 80er Jahren insgesamt 3 oder 4 Ausstellungen habe ich mitgemacht, nicht alleine, sondern das waren eben so, ja, von Vereinen, die was ausgestellt haben oder von der Stadt aus oder sonst irgendwas. Und in den letzten Jahren habe ich gar nichts in der Hinsicht gemacht und bin jetzt seit etwa 4 Jahren wieder so weit, dass ich wieder Bilder mache, die mir selber gefallen. Also ich arbeite ja für die Werbung und da macht man kein Bild, was man sich selber an die Wand hängt. Das ist alles langweiliges Zeug im Prinzip. Die Arbeit an sich ist zwar schon sehr interessant und tolle Sachen kann man machen, aber es ist nichts, was einem privat irgendwo jetzt sagt, das finde ich jetzt toll, das hänge ich mir an die Wand. Und das mache ich jetzt seit ein paar Jahren erst wieder. Und jetzt ist gerade eine Ausstellung in Planung. Grobplanung ist jetzt erstmal angedacht, weil ich habe ja doch auch ein paar Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, die einem dann so ein bisschen was ermöglichen, vielleicht sowas tatsächlich etwas größer aufzuziehen und nicht nur irgendwo so im kleinen Hinterzimmerchen oder sowas. Und da muss ich jetzt gerade noch gucken, wie sich das entwickelt. Also geplant ist da ein bisschen was.
Kann man da auch schon sagen, welche Firmen oder ist das alles so noch unterm Deckmantel?
Nö, überhaupt nicht. Die meisten Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich für Fujifilm arbeite, sehr viel. Also mit denen ihren Kameras alles. Ich gebe auch Workshops für die. Und ich habe jetzt vor einiger Zeit mit Fuji Print noch Kontakt bekommen. Und da bahnt sich eben auch eine Zusammenarbeit an.
Sehr cool.
Also von dem her, das sind eigentlich diese Hauptfirmen, die ich habe. Dann gibt es noch freundschaftliche Sachen eben wie, ich bin natürlich, das weißt du auch, natürlich sehr freundschaftlich mit Adobe verbunden, weil ohne Photoshop. Ja, wüsste ich nicht, was ich heute machen würde. Mit Wacom verstehe ich mich gut oder auch mit der Dogma zum Beispiel, mit dem Christoph Künne und Olaf Giermann, die da zuständig sind, wo man mittlerweile wirklich auch mit befreundet ist und wo diese Zusammenarbeit natürlich auf einem anderen Level schon wirklich ist. Manche Leute ist es wirklich nur so rein geschäftlich und da ist es doch auch so, geht so in die freundschaftliche Richtung rein.
Wie siehst du generell so jetzt aus der Fotografensicht so den Punkt Zusammenarbeit? Soll man eher so der Einzelkämpfer sein oder ist das cool, wenn man ein Netzwerk hat?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Im Prinzip ist es natürlich immer toll, wenn man ein Netzwerk hat. Meine Kollegin sagt immer, ich wäre der Einzelkämpfer. Ich glaube, ich bin beides. Ich bin in mancher Hinsicht, was meine, ja, nennen wir es mal freien Arbeiten anbelangt, schon der Einzelkämpfer. Ich habe eine Idee, ich will was machen, dann mache ich das. Und wenn Leute sagen, dass ihnen das gefällt, dann freut mich das natürlich unglaublich. Aber es gibt auch genügend Leute, auf deren Meinung ich sehr viel Wert lege, die dann sagen, das ist nix. Da musst du noch mal bei, da musst du noch mal gucken. Also so funktioniert es nicht. Im Geschäftsleben ist es natürlich so, ein Netzwerk ist immer sehr gut, ob das jetzt zu Firmen ist, aber im Bereich Fotografie, dass man eben gute Visagisten kennt, gute Models kennt, dass man, wenn mal irgendwie mal auf gut Deutsch die Kacke am Dampfen ist, weil irgendwas bei einer Produktion schiefläuft, dass man da noch jemanden anrufen kann und sagen kann, boah, die Assis sind krank, kannst du kommen? Oder Bei uns hat es gerade einen Wahnsinnsschlag ins elektrische Netz gegeben. Da sind zwei Blitze kaputt gegangen. Einen Ersatz haben wir und wir brauchen noch einen. Kannst du einen vorbeibringen? Also das auch, dieses direkte interne Netzwerk drumherum ist unheimlich wichtig.
Ja, sehe ich eigentlich genauso, sehe ich genauso. Wie wichtig sind für dich die, weil du gerade angesprochen hast, die eigenen Projekte? Machst du da viel oder ist das für dich wichtig für Kreativität oder Input oder wie man immer sagen soll?
Also ich finde eigene Projekte unheimlich wichtig. Ich habe sie jahrelang nicht gemacht und habe gemerkt, dass ich eigentlich von der Kreativität her verkümmere, weil ich einfach bloß sozusagen Richtung Werbung gehe. Da gibt es zwar auch große Kreativität, das ist ganz klar, aber es ist immer diese vorgegebene, was weiß ich, du musst irgendwas fotografieren, sei es ein Schokoladenriegel oder weiß der Henker was. Da ist immer was vorgegeben. Bei den eigenen Projekten kann man sich einfach was ausdenken, was man macht. Und ich habe jetzt eben in der letzten Zeit, ich versuche sehr viel zu reisen, weil zu Hause kennt mich ja schon jeder. Also es ist dann immer ein bisschen langweilig. Ich kenne die Leute ja auch alle. Und dann gehöre ich wirklich zu denen, die sich eine Dreiviertelstunde mitten auf eine Kreuzung stellen im Straßenverkehr, um ein Bild zu machen.
Okay.
Diese Zeit nehme ich mir jetzt.
Sehr
Das habe
cool,
ich
ja.
früher nicht gemacht. Und ich bin natürlich der absolute Photoshop-Freak, aber ich finde es einfach schöner, wenn in der Nacht über eine Kreuzung jemand läuft mit einem roten Schirm und ich mache diese Aufnahme, anstatt irgendeinen Schirm, der da durchläuft, zu nehmen und den hinterher in Rot umzufärben, was im Prinzip ja keine Schwierigkeit
Ja,
ist.
genau.
Nicht? Aber irgendwo ist dieses reelle Leben einfach nicht da. Und ich liebe es einfach, auf der einen Seite, ich sage immer Lügen und Betrügen, also Composings zu machen,
Ja, nennen wir es
das
so.
Nein zu interpretieren
Ja.
und, aber auf der anderen Seite auch tatsächlich das Journalistische zu machen, dieses Beobachten, dieses Gucken einfach. Und dafür nehme ich mir dann immer sehr viel Zeit.
Ein weiterer Punkt, der mich in dem Zusammenhang auch interessiert, wie oder machst du bei Wettbewerben mit?
Nein, nie. Ich habe noch nie an einem Wettbewerb
Okay.
mitgemacht. Ich frage mich auch immer, warum. Die Lösung ist ganz einfach. Ich kann mich ohne weiteres vor einen Riesensaal, meinetwegen mit 1.000 Leute hinstellen und einen Vortrag halten über Fotografie oder Bildbearbeitung. Wenn drei Leute da sitzen und sagen, so, jetzt machen wir eine Prüfung, beantworte uns das mal, kann genau das Gleiche sein, dann bin ich viel zu nervös dafür. Das heißt, das kommt mir immer so prüfungsmäßig vor.
Ja,
Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite halte ich diese Wettbewerbe, ist für mich ein zweischneidiges Schwert. Warum fotografiere ich oder warum mache ich irgendwas Künstlerisches? Weil ich mich ja ausdrücken will. Ich möchte etwas tun, ich möchte etwas zeigen und ich möchte, dass die Leute sehen, was ich da hineinbringe, hineininterpretiere. Wenn ich an so einem Wettbewerb teilnehme, dann tue ich mich schon selber irgendwie wieder in so eine Zwangsjacke drücken. Okay, der Wettbewerb geht über dieses Thema. Die Bilder dürfen nur 30 auf 40 Zentimeter groß sein und ich weiß nicht, was alles für
Ja,
Regeln es
genau,
gibt.
ja.
Und das kommt mir dann immer so vor. Eigentlich bin ich frei. Ich kann tun und lassen, was ich will. Aber ich zwänge mich in dieses Korsett des Wettbewerbs, um von irgendjemandem hinterher eventuell eine Anerkennung zu bekommen. Und diese Anerkennung, das kann eine sein, die Geld einbringt, es kann aber auch bloß der berühmte Schlag auf die Schulter sein.
Ja.
Den kann ich mir auch unter Leuten holen, die sich allgemein für dieses oder überhaupt für dieses Thema interessieren. Da brauche ich keinen Wettbewerb zu. Deshalb stehe ich bei Wettbewerben oder mit Wettbewerben immer ein bisschen was auf Kriegsfuß.
Ja. Ja, aber ich sage, in dem Fall, wo du wirklich die eigenen Projekte machst und dich auch mit verschiedensten Themen auseinandersetzt, ist es wahrscheinlich gar nicht so entscheidend oder so gewinnbringend für dich.
Nein, überhaupt nicht. Ich meine, es ist schön, wenn man wirklich eine Ausstellung hat, Leute gehen durch. Ich kann mich noch an meine allererste Ausstellung erinnern. Wie schon gesagt, die war so 83, 84 muss die gewesen sein. Und da habe ich zwei Serien ausgestellt. Ich habe einmal Arbeit einer Fabrik fotografiert in Schwarz-Weiß und einmal Porträts von hübschen Mädchen. Und die hingen in diesem Ausstellungsraum an zwei verschiedenen Ecken, sodass die Leute nicht genau wussten, dass das ein und derselbe Fotograf ist. Und dann die Reaktion der Leute auf diese verschiedenen Arten zu sehen. Nicht? Der eine hat gesagt bei den Mädels, oh, da hinten hängen viel tollere. Der Typ, der das macht mit den Fabriken, das ist super. Das ist doch Quatsch, was der hier macht. Und auch umgedreht.
Okay, ja.
Nicht? Und das fand ich eigentlich damals auch so interessant. Und ja, das ist eben wieder diese Freiheit. Nicht?
Total, macht zwei
verschiedene sehr Sachen, cool. Wo die Leute immer denken, das müssen zwei verschiedene Fotografen sein. Mhm. Das finde ich toll, dass ich eben ein derselbe bin.
Ja, auf jeden Fall. Sehr cool. Generell bei deinen Fotos hast du, oder auch Bildbearbeitungen im Generellen, hast du irgendeinen Stil oder irgendeine spezielle Herangehensweise, wo man sagt, das ist ein Carsten Rose TM?
Das ist schwierig. Meine Herangehensweise ist eigentlich relativ simpel. Bei der Fotografie als auch bei der Bildbearbeitung, dass ich mich vorher ganz genau frage, was will ich eigentlich? Was will ich mit diesem Bild machen? Mhm. Das habe ich auch im Job so gemacht. Im Job ist es relativ einfach. Das Bild soll dazu helfen, den Schokoladenriegel zu verkaufen. Mhm. So, das ist die erste Prämisse. Bei meinen Privatsachen ist es eigentlich so, dass ich mir auch da genau sage, was will ich? Was will ich für eine Reaktion der Menschen bekommen? Und da bin ich manchmal sehr offen. Vor allen Dingen, ich bin auch, ja, ich möchte jetzt nicht sagen gefühlsmäßig, aber ich bin manchmal auf dem Trip unheimlich glücklich und schön und toll muss alles sein. Und dann bin ich wieder das genaue Gegenteil. Ich will jetzt nicht sagen depressiv oder deprimiert, aber so in dieser leichten Talsohle drin, wo man sagt, wow, dunkel, ja. Gestern noch einen Horrorfilm, einen Exorzisten angeguckt, was weiß ich. Und dann, es gibt, glaube ich, nicht meinen typischen Look, sondern ich mache Bilder, wie ich sie gerade empfinde. Und das können eben manchmal Bilder sein, die sehr dunkel sind. Das können Bilder sein, die allerdings auch sehr viel, ja, Spaß und Freude ausdrücken. Mhm.
Holst du dir da Inspiration, weil du es gerade gesagt hast, Fernsehen, Exorzist, aus anderen Bereichen rund oder fernab von der Fotografie und Bildbearbeitung? Oder bist du eher so, dass du Inspirationen oder Eingebungen aus dem Fotografieumfeld holst?
Es spielt eigentlich alles eine Rolle. Also ich gucke mir unheimlich gerne Filme an. Mhm. Dabei sind manchmal ganz merkwürdige Sachen eben darunter. Ich meine, der Exorzist, der ist allgemein bekannt, zumindest bei Leuten in meinem Alter, dieser Film. Aber ich habe auch noch ganz obskures Zeug, was ich da habe. Ich gucke mir gerne Sachen von Kubrick zum Beispiel an, Clockwork Orange zum Beispiel, ja. Der doch von der Brutalität her etwas merkwürdig ist, überhaupt vom ganzen Szeneaufbau natürlich. Ja. Ich kann unheimlich toll fantasieren bei Musik. Ich höre unheimlich gerne Musik und das geht bei mir querbeet. Okay. Also ich kann mir ohne weiteres klassische Konzerte anhören. Da mag ich zum Beispiel alles von Vivaldi oder ziemlich viel von Vivaldi. Mhm. Ich höre mir sehr gerne Peter Gabriel an. Bob Marley, Reggae. eigentlich querbeet. Mhm. Es gibt so Ska-Sachen, die mir sehr gut gefallen. Mhm. Also da bin ich auch auf nichts festgelegt eigentlich. Volksmusik ist die einzige Musik, die ich nicht mag, außer es ist schottischer Dudelsack. Den kann ich mir wiederum anhören, nur nicht zu lange.
Ja,
cool. Und also solche Sachen. Ja. Ausstellungen sind natürlich wichtig und Bücher. Ich liebe Bücher über alles, weil sie erstmal dieses haptische Element haben, des Anfassens und dergleichen und dann natürlich Bilder da drin.
Ja.
Und ich mag, wenn Leute bekloppt schreiben.
Okay.
Wenn verwirrende Texte sind, also weil ich schreibe ja auch selber meine Reisebücher, wovon ich ja zwei Stück gemacht habe über Shanghai und Schottland. Und da versuche ich auch eigentlich nicht diesem Klischee eines typischen Reiseführers oder sowas zu entsprechen, sondern ich versuche da einfach auch noch ganz andere Sachen mit reinzubringen. Mhm. Und ich lege natürlich viel Wert auf die Bilder.
Ja, weil du gerade gesagt hast, du Bücher und haptisch. Ist für dich ein Bild, oder wann ist für dich ein Bild fertig? Wenn es quasi fertig bearbeitet worden ist? Oder fangen wir vorne an, wenn es fertig ausgelöst ist in der Kamera, fertig bearbeitet nach Photoshop, fürs Web aufbereitet oder dann wirklich erst, wenn es irgendwo ausgedruckt und vielleicht noch irgendwo gerahmt ist? Wo ist so für dich ein Bild unter Anführungszeichen fertig?
Das kommt aufs Bild drauf an. Es kann schon fertig sein, einfach beim Druck aus dem Auflöser. Ich sage, das Bild ist fertig. Das gebe ich jetzt nur noch aus, entweder als Print oder ich gucke es mal bei mir zu Hause auf dem Monitor an oder ich habe es auf dem Tablet mit dabei, und dass ich da schon gar nichts mehr dran machen muss. Und es geht bis zur Bearbeitung, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Nicht, dass ich wirklich dann in jeder Ecke hier nochmal rumfeile, da nochmal rumfeile, hier etwas ändere. Also das ist auch in der gesamten Bandbreite eigentlich wieder da.
Jetzt kommen wir so ein wenig eh zum nächsten Punkt und da hänge ich gleich bei dem vorherigen nochmal ein. Bei mir merke ich einfach immer wieder, wenn ich ausdrucke, dass ich auf einmal Bilder, die ich ausgedruckt vor mir liegen habe, noch einmal bearbeiten will, weil es einfach noch nicht perfekt ist. Hast du auch so eine Workflow-Schleife, wo du Bilder ausdruckst zum Beurteilen oder bist du hauptsächlich am Monitor jetzt, dass du sagst, das Bild passt vom Monitor
Nein,
beurteilt?
ich tue mir wirklich auch sehr viel ausdrucken. Ich habe einen ganz billigen Kenndrucker mit der billigen, mit ganz billiger Tinte und billigsten Papier, was man irgendwie auftreiben kann in Glanz. Und da drucke ich mir tatsächlich sehr viel aus und lege dann Bilder aus. Auch wenn ich Serien mache oder so, um einfach mal zu gucken, wie ist denn überhaupt jetzt, wie passt das zusammen von den Kontrasten, von den Farben und dergleichen. Und das kann man jetzt natürlich nicht eins zu eins übertragen von dem Billigdrucker dann auf dem
Es ist
Bildschirm,
klar, ist klar, ja.
sonst irgendwas. Aber es zeigt mir mal so eine Tendenz, wohin. Ich habe mir jetzt ein besonderes Fotobuch, ein Foto-Videobuch machen lassen. Und da habe ich mir auch jede Seite ausgedruckt, weil da ist Text dazu, das ist Bild dazu. Um dieses Bild ist ein kleiner grauer Rahmen, bis auf zwei Bilder. Da ist es ein roter Rahmen, weil dieses Rot im Bild vorkommt. Und das lege ich mir hin. Ich habe das Ding dann nachher sogar zusammengeklebt, damit ich drin blättern kann. Um einfach zu sehen, wie sieht das auch aus von der Reihenfolge alles. Ne? Passt das? Kommt da mit einem Bild? Nee, das stört, das gehört da nicht hin. Also eigentlich muss es doch weiter hinten oder weiß der Henker wo sein. Also das mache ich wirklich sehr viel. Nicht für Werbesachen. Also in dem Bereich Werbung, wo ich arbeite, da wird das einfach fertig gemacht, bekommt dann der Kunde und dann ist gut.
Okay. Jetzt hast du gerade gesagt, Foto-Video-Buch. Wie funktioniert das? Kannst du da was sagen dazu kurz?
Ja, ist eine ganz witzige Sache, als ich das zum ersten Mal hörte, dass in einem Fotobuch eigentlich auch ein kleiner Bildschirm mit eingebaut ist, habe ich erst gedacht, so, was soll denn der schmarren? Auf gut bayerisch. Ich habe es dann vor einiger Zeit dann zum ersten Mal gesehen und bin dann auf die Idee gekommen, ja, eine Eigenpräsentation zu machen. Es ist ein normales Fotobuch. Ich habe mal eins machen lassen, 30 auf 30 Zentimeter. Wenn man es aufklappt, ist auf der linken Seite der Bildschirm, das ist ein Touchscreen, ist es. Da sind sogar Lautsprecher eingebaut. Gut, darf man jetzt keine Konzerthallenatmosphäre dann erwarten. Das ist ganz klar. Aber da kann man sich seine Videofilme aufbauen. Und dann kommen eigentlich, ja, das eigentliche Fotobuch, die Bilder. Und bei meiner Ausbildung damals Fotografie und Film hatten wir auch Multivisionsschauen zu erstellen. Damals hatte Kodak eine große Diashow, das war so 82, 84 muss das gewesen sein, mit hunderten von Diaprojektoren, haben die eine Riesenshow geliefert für eine neue Kamera, die sie damals gemacht haben. Und ich habe mir dann selber danach zwei Diaprojektoren gekauft, die eine sogenannte Überblendanlage waren. Man konnte also damit Bilder ablaufen lassen, ohne dass es zwischen zwei Bildern schwarz wurde. Das Besondere an Diaschauen ist immer das sogenannte dritte Bild. Das heißt, wenn man ein Bild in ein anderes Bild überblendet, dann entsteht ja da ein drittes Bild, wenn beide sozusagen 50-50 zu sehen sind. Und damit kann man natürlich irres Zeug machen. Passende Musik dazu, Geräusche noch. Und das habe ich jetzt tatsächlich anhand von einem kleinen Programm gefunden. Und habe mir jetzt selber diesen Imagefilm eigentlich zusammengestellt. Und heutzutage kann man natürlich auch Videos mit einbinden, wesentlich mehr, ja, Überblendeffekte machen und dergleichen. Und so habe ich mir einen Imagefilm über mich selber zusammengestellt, der mich so ein bisschen repräsentieren soll. Und das eben auch noch zusammen in diesem Fotobuch. Und das ist.
Merkst du von der, wenn es wer anschaut, was wen mehr gefällt, mehr das bewegte Bild oder mehr das haptische Bild am Papier?
Das ist ganz unterschiedlich. Das kommt immer drauf an. Witzigerweise, ich hatte das jetzt mit bei diesen Fototagen in Zingst und habe das da ein paar Leuten gezeigt. Und die waren davon dermaßen begeistert durch die Kombination auch, dass sie sagten, das müssen wir uns machen lassen. Also Die sind sofort zum Fuji-Stand gerannt und haben da Tag gesagt. Und ich finde auch, das Faszinierende ist beides daran, dass ich mich in beiden Seiten vollkommen austoben kann. Und dann kommt natürlich auch wieder mein eigentliches Interesse von ganz früher dazu. Man kann sowas Ähnliches machen wie Film. Nur natürlich heutzutage, klar, mit den ganzen Programmen und ist das alles wesentlich einfacher. Die Kameras können wunderbar filmen und so. Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Ich bin davon ganz begeistert.
Sehr cool. Sehr cool. Müssen wir dann verlinken, das Buch. Zum Thema Bildbearbeitung. Du hast ja schon gesagt, manchmal machst du nichts, manchmal machst du viel. Was ist so im Durchschnitt gesehen so dein Workflow?
Ja, kommt ein bisschen was drauf an, was es ist. Von meinen Reisen bringe ich ja immer wieder ziemlich viele Bilder mit, Bilder, die ich in unterschiedlichen oder für unterschiedliche Projekte brauche. Es gibt einmal meine privaten Projekte, dass ich also Bilder gemacht habe, die ich für Ausstellungen benötige. Die werden natürlich akribisch nachgearbeitet und geguckt. Manchmal sind sie so aufgenommen, dass man nichts ändern muss, manchmal muss man viel machen. Es kommen allerdings auch sehr viele Bilder da zusammen. Ich stamme ja aus dem Bereich der Bildagenturen. Ich habe Anfang 1990 angefangen, bei der Bildagentur zu arbeiten. Damals war ja Photoshop noch ganz neu und dergleichen. Und dann muss sowas relativ schnell gehen. Also ein Bild im Prinzip heutzutage über Planung, Produktion, Bearbeitung und Wegschicken zu den Agenturen darf ein Bild im Prinzip nicht länger als 10 Minuten dauern.
Okay, ja.
Nicht? Also wenn man sich jetzt anguckt, man macht eine Produktion zum Beispiel über Gewürze. Nicht? Da macht man nicht, kauft man sich nicht einen Pfeffer und einen Paprika und einen Salz, sondern es werden halt alle Gewürze aufgetrieben, die irgendwie, die man braucht. Das können Hunderte sein. Ich habe mal alle Gewürze gekannt vor ein paar Jahren. Dann wird eben eine Woche lang nur Gewürze fotografiert. Danach werden die nachgearbeitet alles. Und wenn man das die ganze Zeit mit dem Output an Bildmaterial danach einfach mal teilt, kommt man so auf circa 10 Minuten.
Okay.
Und dass ich da natürlich nicht jedes kleine Eckchen dann so penibel nachbearbeite, wie vielleicht ein Bild, was mir selber was bedeutet, das ist auch ganz klar. Es gibt ja auch so eine ganz einfache Aussage, ein Bild für eine Bildagentur wird bei einer 100%igen Ansicht auf dem Bildschirm retuschiert. So. Wenn ich das mit meinen Bildern machen würde, die nachher vielleicht auch etwas größer ausgeprintet werden, ich verkaufe ja ab und zu mal Bilder von mir aus meinen Serien, was auch relativ teuer dann ist, also die kriegt man dann nicht für 50 Euro oder so, und dann werden die teilweise bei 400% eben retuschiert.
Okay.
Vergrößerungsmaßstab.
Ja.
Und das dauert dann natürlich alles wesentlich länger als wie sozusagen die Massenware.
Von der Software her, verwendest du ja Photoshop? Verwendest du da den blanken Photoshop oder hast du Plugins, Aktionen, sonstigen Spaß?
Also natürlich habe ich Plugins, ganz klar, die Nick-Filter. Heutzutage hat sie wahrscheinlich natürlich jeder, weil sie ja jetzt kostenlos sind.
Ja.
Ich habe allerdings auch noch einige Filter von MacFun. Die gibt es allerdings nur leider für einen Mac, wie der Name
selber. Genau, ich wollte gerade sagen, da weiß man dann, auf welchem Betriebssystem du arbeitest.
Ja, genau. Und also die benutze ich, ansonsten selbst angelegte Aktionen und sowas. Also gerade jetzt, wenn man Bilder dann für Agenturen abgibt und so, dieses ganze Runterrechnen auf bestimmte Größen und so, das lasse ich dann alles über Skripte dann machen.
Verwendest du Lightroom auch oder gehst du aus der Bridge Richtung Photoshop?
Ich habe bis vor kurzem Lightroom überhaupt nicht benutzt.
Okay.
Ich benutze es jetzt für das Geotagging, weil ich habe mir jetzt dieses Jahr zum, ja, so ein kleines Geotagger habe ich mir da besorgt. Gibt es natürlich auch ja, die Apps für die Handys und dergleichen, aber ich gehöre noch zu den Leuten, ich mag diese Multifunktionsgeräte nicht, die alles können. Ich habe einen separaten MP3-Player, ich habe ein Handy und ich habe eben diesen Geotagger. Dann, wenn eins von beidem kaputt oder eins von denen kaputt geht, ist nur eins kaputt. Oder wenn ich es auf einer Reise verliere und nicht, dann ist gleich alles weg.
Ja.
Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich mag auf diesen Handys nicht in diesem winzigen Bildschirm Mäusekino da irgendwie rumtippen oder sonst irgendwas tun. Ich bin mal einen 27 Zoll Monitor gewöhnt, also da.
Ja, ist verständlich.
Da bin ich nicht so viel zu haben für dieses kleine Zeug.
Cool. Vom Thema, also der nächste Punkt ist so die Weiterbildung. Jetzt haben wir ganz am Anfang über deine Ausbildung schon gesprochen. Wie ist es jetzt mit deiner eigenen Weiterbildung? Was machst du, damit du besser wirst?
Also Weiterbildung in dem Bereich ist ja einfach ein Muss. Also wer jetzt noch auf dem Stand von Photoshop CS1 ist oder CS3 oder so, also der hat es wirklich schwer im Leben. Weiterbildung mache ich, indem ich sehr viel ausprobiere, gerade wenn eine neue Photoshop-Version kommt. Aber ich gucke natürlich auch, was die anderen machen. Dadurch, dass ich eben ja auch mal Buch geschrieben habe und Videotraining für Video to Brain gemacht habe, kenne ich die üblichen Verbrecher ja, also Uli Steiger zum Beispiel oder Ralf Giermann und so. Und natürlich gucke ich mir alles an, was ich von denen in die Finger bekommen kann. Nicht? Weil doch immer wieder mal eine andere Erklärweise da ist, wie die zum Beispiel was erklären oder auch mal ein Trick oder so, der geht. Das Schöne ist, ich habe bei denen allerdings auch schon meine Bücher stehen sehen. Also von dem her, man kann das Rad nicht neu erfinden, aber es gibt irre viele tolle Leute, die wirklich etwas toll erklären können oder auch neue Ideen haben, neue Tricks haben und dergleichen. Und warum soll ich mir die selber mühselig erarbeiten?
Auf jeden Fall, ja.
Wenn ich es mir da irgendwo angucken kann, alles. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich auch anderen Leuten einfach zugucken. Meine Kollegin zum Beispiel, die hat Photoshop am Anfang nur durch mich gelernt. Die arbeitet heutzutage ganz anders als ich. Und ich bin mal bei ihr am Computer gewesen, habe gesagt, ja Birgit, warum machst du es so und so, mach das doch so. Da guckt sie mich an und sagt, nein, ich mache es so, weil. Da habe ich mir das angehört und gedacht, ja, recht hat sie. Nicht? Also da war ihr Weg eindeutig der bessere.
Okay.
Nicht? Ich habe dann gemerkt auch, das ist immer so mein Weg gewesen und es gibt nichts Schlimmeres, als so seinen Weg zu haben.
Genau,
und weil die geht man dann immer.
Ja.
Und da muss man loslassen. Und das ist eigentlich immer der große Kampf bei mir, also mit mir selber, dass ich irgendwie versuche, immer wieder diese eingefahrenen Wege, die ich habe, zu verlassen. Manchmal gelingt es. Meistens mit viel Arbeit, aber manchmal leider auch nicht.
Ja, das stimmt. Also das so wirklich den Mut zu haben, seine eigenen Wege zu hinterfragen und vielleicht was Neues auszuprobieren, was am Anfang auch eventuell auch wirklich schwierig sein kann, ist definitiv wichtig, damit man weiterkommt. Sehe ich selbst bei mir auch immer.
Ja.
Du bildest ja selbst auch Leute weiter, also du bist ja auch Trainer. Wo machst du das oder was gibt's da? Wo kann man dich buchen, sagen wir mal so?
Also buchen kann man mich natürlich ganz normal über meine Internetseite. Das ist carstenrose.com, Karst mit K. Ich habe zwar einige, oder sagen wir so, im Bereich Fotografie mache ich engagierte Leute, die gerne fotografieren lernen möchten. Da arbeite ich zum Beispiel eben auch viel mit der Fuji Film School zusammen. Cool. Aber nicht nur. Ja. Also ich habe so eine Kooperation mit denen, die richten manchmal was aus oder ich richte eben meine eigenen Kurse aus. Im Bereich Bildbearbeitung, Photoshop, habe ich mich eigentlich hauptsächlich auf Firmen spezialisiert. Also eine Firma sagt, wir haben das und das Problem, wie können wir das lösen? Und dann setze ich mich mit denen zusammen und dann gucken wir, dass wir für die eben eine Lösung finden. Das kann workflow-mäßig sein, dass sie das nicht schneller und effektiver arbeiten wollen. Es gibt aber auch zum Beispiel manche Autofirmen hier in Bayern, die kommen alle 2 Jahre durchschnittlich, die wollen nur die Neuerungen von Photoshop gezeigt bekommen. Die wollen sich nur einfach ganz schnell angucken, was ist neu, wozu benutze ich das? Bringt uns das was? Und dann sagen die einen, okay, das ist für uns uninteressant, das ist für uns interessant, dann wollen wir darüber einen Kurs haben. Also so ein Vorbereitungskurs ist das dann sozusagen.
Ja, genau. Ja,
cool. Also ich mache Beratung von Fotografen. Ich habe vor ein paar Jahren eine Fotografin mit ihrer eigenen Ausstellung begleitet, also im Bereich Bildbearbeitung dann. Also da bin ich mehr auf den, ich sage immer Profi. Profi ist für mich der, der damit seine Kohle verdient.
Ja.
Aber ich habe natürlich auch Kurse eben für Einsteiger und dergleichen.
Cool. Und Bücher hast du geschrieben, Videotrainings hast du auch schon gemacht, also sehr umtriebig in dem ganzen Feld.
Ja, also die Bücher sind schon ein paar Jahre her. Die habe ich hauptsächlich mit meiner Kollegin, mit der Birgit Nietzsche zusammengeschrieben, dieses digitale Face and Body Styling. Das war damals weltweit eines der allerersten Bücher über Beauty-Retusche. Das Ding ist sogar ins Englische übersetzt worden, ist also in Amerika auch verlegt worden, unter dem Namen Body Shop.
Okay.
Es kam dann noch ein weiteres Buch raus, People, Beauty und Composing, also wo das Ganze so ein bisschen was, zwar auch wieder in diese Beauty-Schiene ging, aber dann eben auch auf Composings hinaus, zu unterschiedlichen Themen. Also diese beiden Dinger sind also auch bei Video to Brain erschienen. Da habe ich auch was über Farben gemacht, über Kanäle, über Schärfen, also diverse Videotrainings. Aber das lohnt sich heutzutage. Also Bücher schreiben ist heutzutage eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit,
Ja.
weil man unheimlich viel einfach kostenlos im Netz natürlich findet. Zweitens, gerade bei Photoshop ist es natürlich so, er ändert sich ja alle paar Wochen. Das heißt, wenn ich jetzt also ein Kapitel drüber schreibe, über den verflüssigen Filter,
Ja, dann
sagen, wenn ich den letzte Woche geschrieben hätte, dann hätte ich ihn
Tada.
neu schreiben müssen.
Ja.
Also durch diese Neuerung, da ist das natürlich nicht so eine, ja, ziemlich aufwendige Sache. Man kann da eigentlich fast schon gar nicht mehr up to date sein. Deshalb habe ich mich jetzt eigentlich auf, ja, merkwürdige Reiseberichte oder
Merkwürdige Reise.
Reiseerlebnisse jetzt beschränkt. Das gibt es allerdings nur als E-Book. Aber dann sieht man auch die Bilder dementsprechend groß, alles, also ja.
Cool. Das Thema Beauty-Retusche oder Body-Styling, wie wichtig ist dir das für dich und wie hast du denn die letzten Jahre erlebt, dass sich hier, da ist ein Wandel gekommen, aus meiner Sicht zumindest.
Ja, also als ich damals, ich habe, wann war das? 1996, 94, habe ich für einen Kunden hier in München sehr viele Firmenschulungen gegeben. Und weil man natürlich immer im Prinzip darauf aus war, was kann man noch Neues machen, bin ich dann durch die Erfahrung, die ich da im Unterricht gesammelt habe, irgendwann drauf gekommen, habe gesagt, Leute, so eine Schulung für Beauty-Retusche. Wie mache ich eine schöne Haut? Zum Beispiel eine schöne weiche Haut. Wie mache ich das? Die Frage kommt immer. Und dann war ich einer der ersten hier überhaupt, die sich mal angesetzt haben und versucht haben, da mal ja einen Kursus aufzuziehen. Und der war auch außerordentlich erfolgreich. Der ist in den ersten Jahren, also immer wenn wir den gegeben habt, also normalerweise haben sie immer bis 12 Leute genommen. Ich glaube, waren teilweise 15 bis 20 Leute drin. Es waren Leute dabei, von denen ich das nie gedacht hätte. Ich hatte zum Beispiel einige Schönheitschirurgen aus Kliniken vom Starnberger See,
Okay.
die sich das angehört haben und angeguckt haben. Ich hatte, und witzigerweise habe ich das heute noch, sehr viel Polizei, BKA und LKA, die ja so in der Pathologie, die brauchen sowas öfters. Da habe ich jetzt gerade erst wieder eine Anfrage. Weil wenn man Leute findet, die schon etwas länger tot sind, dann kann man da, oder Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sind, dann kann man diese Bilder nicht unbedingt veröffentlichen. Aber
Ja.
trotzdem will man fragen, wer ist das? Kennt jemand diese Person? Und da gibt es also die berühmten Zeichnungen, wo man im Prinzip selbst seinen eigenen Nachbarn oder sich selber drauf erkennt oder niemanden. Und dann ist eben die Frage, wie kann ich diese Person so rekonstruieren, dass ich dieses Bild der Öffentlichkeit zeigen kann, ohne dass sie uns dann 3 Wochen lang krank, irgendwie krank im Bett liegen oder sonst irgendwas. Also sowas zum Beispiel. Wurde dann in den nächsten Jahren wirklich sehr viel von reinen Profis eigentlich nur gewollt. Und dann vor ein paar Jahren fing das eben an, dass jeder Amateur meinte, er muss jetzt auch, was weiß ich, Oma, Opa, Freundin oder sich selber schöner machen.
Ja.
Das ist teilweise ein bisschen arg ausgeartet. Also wenn ich mir das manchmal so angucke, was über die sozialen Medien Leute dann irgendwie reinschauen und sagen, wie findest du dieses Bild oder so, wo ich denke, ja gut, also schön ist es nicht. Nicht? Aber jeder versucht da irgendwas zu machen und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es hat natürlich auch ein soziales Problem. Nicht? Jedes Mädel möchte so aussehen oder jeder Typ möchte so aussehen wie die Leute auf irgendwelchen Covern. Und das Komische ist, obwohl es eigentlich heutzutage jeder wissen müsste, dass alle Bilder gelogen und betrogen sind,
Ja.
versuchen sie es doch alle. Ich habe vor, wann war das, vor 3 oder 4 Jahren, habe ich bei einer Schulklasse ein Referat gehalten über den Beruf von Fotografie, Bildbearbeitung. Und da habe ich denen gezeigt, wie man sowas macht. Da saß in der vorderen Reihe ein Mädel, war vielleicht 16 oder 17, die guckte mich an und meinte, also nicht, dass ich es tue, aber da kann man doch so viel kotzen, wie man will, das erreicht man doch nie. habe ich es angeguckt, meinte, ja, du hast recht. Meinte ich, das klappt nicht, das funktioniert nicht. Also, und das müsst ihr euch immer bewusst sein, wenn ihr so Bilder seht. Werbung ist, übertrieben gesagt, Lügen.
Ja.
Nicht? Die Bonbons mit besonders viel Vitamin C machen ja auch die Zähne kaputt.
Ja.
Aber es ist Werbung.
Ja.
Und da muss man sich natürlich, jeder, der Werbung macht, für sich persönlich natürlich entscheiden, kann ich das moralisch? Ich habe Leute kennengelernt, die sagen, ich mache keine Schönheitsretuschen, die finden das moralisch nicht toll. Aus diesem Grund. Ich gehöre nicht unbedingt zu diesen Leuten. Ich lasse mir sogar sowieso von Moral relativ wenig sagen. Also ich habe meine eigene für mich persönlich, nicht? Aber was andere sagen, das ist mir wurscht. Aber zum Beispiel, meine Moral ist die, wenn ich etwas journalistisch mache, dann darf ich da tatsächlich nicht anfangen, irgendwas reinzumachen, was nicht ist.
Sowieso, ja.
Berühmt-berüchtigt, die Raketen im Irak,
Genau.
die so nie existiert haben oder sonst irgendwas,
Genau.
womit wir ja auch in den Nachrichten immer wieder konfrontiert werden.
Das stimmt. Das stimmt. Ja, also wir sind definitiv mit einer gewissen Verantwortung unterwegs, gerade weil es ja eigentlich mittlerweile so leicht geht, dass man was verändert.
Ja, also eindeutig. Das war früher, also als ich angefangen habe, das hört sich schon so komisch an, früher, es war tatsächlich
Damals.
früher, ne? Es war damals, nicht? Ich habe mal folgenden Versuch gemacht. Das war so ganz am Anfang meiner Karriere, als ich bei der Bildagentur war. Da habe ich ein Bild von mir gemacht mit dem großen Wasserkopf. Gab es damals ein spezielles Tool, was das konnte. Photoshop konnte das damals nicht. Und dann habe ich also das Bild von mir und das mit dem Wasserkopf, also mein normales und dieses Bild ausgedruckt und meiner Mutter geschickt. Und die hat das an die Küchentüre geklebt. Und dann kam eine Freundin von ihr, die stand ganz, das hat meine Mutter mir später erzählt, ganz entsetzt davor und guckte diese Bilder an. Und meine Mutter, schlagfertig wie sie war, meinte, ja, weißt du, damals, als der Carsten geboren wurde, er war nicht alleine. Er hat einen Zwillingsbruder. Die Freundin ist fast ausgerastet. Ja, das hat ja keiner von uns gewusst und. Also sie hat das für bare Münze genommen, bis meine Mutter sagte, sag mal, du weißt doch, was der macht. Das ist gefälscht. Wie, das ist gefälscht? Das, also das war ein ganz schlechter Schwarz-Weiß-Laserausdruck auch noch.
Ja.
Aber die Leute glauben das, was sie sehen.
Oh ja.
Und das ist natürlich, sie wissen, damals war es okay, da hat keiner gewusst, was Photoshop ist. Da war ich einer der wenigen. Heutzutage weiß das jeder. Und trotzdem glauben die Leute das, was sie sehen. Nicht? Sie gucken sich Star Trek an, Star Wars oder sonst irgendwas. Jeder weiß, dass da kein Raumschiff rundfliegt und jeder sieht sich's an. Aber bei Bildern wird's geglaubt.
Genau. Ja, wie gesagt, man hat definitiv eine Verantwortung, die man hier trägt.
Ja.
Der nächste Punkt, der mich interessiert, hast du so etwas wie, ich sag mal, Vorbilder oder von wo holst du deine Inspiration?
Vorbilder, klar. Ich meine, ganz am Anfang war es natürlich jemand wie Helmut Newton,
Ja.
der in den 80er Jahren mit den Bildern, die der gemacht hat, an Tabus gerüttelt, wenn da mal was in der Fotozeitschrift stand oder etwas dergleichen. Dann gingen also die Kontroversen los und ja, es wurden manchmal nicht ganz so nette Ausdrücke für den Mann gefunden. Boah, das ist doch bloß ein perverses Schwein. Wie kann man sowas nur machen? Wie schon gesagt, Zeiten waren ja anders in den 80ern. Es gab, also ihn fand ich absolut klasse, weil er eben auch so tabulos war. Also auch wieder diese Moral, nicht? Also er hat sich nicht von irgendeinem die Moral aufzwingen lassen. Es gab damals auch Leute wie Ansel Adams, der jetzt ja, Landschaften fotografiert hat. Und der hat zum Beispiel wunderbar auch gezeigt, dass Lügen und Betrügen schon damals gemacht worden ist. Weil so wie er seine Negative entwickelt hat und hinterher die Bilder vergrößert hat lassen, das war eigentlich Photoshop in der Dunkelkammer. Ich habe dann in den 80er Jahren einen faszinierenden Mann kennengelernt in London. Ich habe meine Zeit lang in London gewohnt. Und das ist ein Chilene, Carlos Reyes heißt er. Carlos Reyes Manzo, um ganz genau zu sein. Und ja, der macht einen Journalismus. Also er fotografiert sehr viel in der dritten Welt, sehr viel mit armen Leuten, sehr viel bei Kriegen und dergleichen. Und den fand ich absolut faszinierend, was der machte alles. Er hat selber 2 Jahre im KZ gesessen in Chile damals und konnte von da fliehen und hat also eine Wahnsinnsgeschichte und das sieht man seinen Bildern auch an. Also der Mann hat mich zum Beispiel auch sehr beeinflusst. Und ja, dann gab es allerdings auch Fotografin wie Nan Goldin zum Beispiel, die hat so ein paar Sachen gemacht in den letzten Jahrzehnten, wo dann auch viele Leute geschluckt haben. Nicht? Weil das eben sehr ausgefallene Sachen sind. Aber es sind alles Leute, die vollkommen gegensätzliche Sachen machen, also teilweise eben von Kriegsreportagen über Landschaftsbilder bis zu hübschen Frauen. Ja, ich finde das einfach wichtig, für alles offen zu sein. Also sich selber nicht irgendeine Grenze zu setzen, ich mache nur das. Muss man dazu sagen, in der gewerblichen Fotografie, das kennen wir ja alle, irgendwelche Fotogeschäfte, nicht? Wir machen Porträt, Hochzeiten, Werbung und sonstiges. Das ist alles ein bisschen übertrieben, wenn man wirklich gut sein will. Also wenn man nicht gerade in einem Fotogeschäft arbeiten möchte, irgendwo auf dem Dorf, sondern man möchte wirklich als Fotograf damit sein Geld verdienen, dann sollte man sich schon spezialisieren auf Food, auf Architektur, auf Werbung oder sowas dergleichen. Und dann bei der Werbung natürlich auch nicht eben sagen, okay, ich mache Getränke und ich mache dann auch noch meine Klamotten oder
Autos,
sowas.
genau.
Oder Autos zum Beispiel. Also da muss
Ja.
man sich natürlich schon seine Sparte suchen, das ist ganz klar. Aber im freien Bereich sollte man wirklich offen bleiben.
Ja. Ja, guter Ansatz, definitiv. Ja.
Schön, dass er dir
Ja,
gefällt.
auf jeden Fall. Ich bin da jetzt gerade, eigentlich wollte ich nämlich da jetzt fragen, weil du jetzt so gesagt hast, so, der macht das und du hast jetzt eh genau die Antwort gegeben. Der freie Bereich, offen und so, wenn man davon leben will, muss sich eine Sparte suchen, ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Cool.
Also alles machen, das funktioniert nicht.
Ja.
Das ist ja auch das, mit was ich ja heutzutage Fotografen und sogenannte Möchtegern-Fotografen durch die Gegend schlagen. Bei vielen Möchtegern-Fotografen ist es eben auch so, dass die gar nicht wissen, was ein Fotograf eigentlich tut. Nicht? Ich habe die gleiche Kamera wie der, also kann ich das gleiche fotografieren. Und ich sage immer, okay, du kannst die gleiche Küche haben, du kannst sogar die gleichen Zutaten haben wie ein Spitzenkoch. Trotzdem wird es wahrscheinlich nicht so schmecken wie bei einem 3- oder 4-Sterne-Koch. Ich glaube, in
Ziemlich sicher
Österreich
nicht,
sagt man
ja.
Haubenkoch dazu.
Ja,
Nicht?
es, genau.
Ne? Genau. Ne? Also, das funktioniert einfach nicht. Ein guter Fotograf, zum Beispiel ein Freund von mir aus Landshut, der Stefan Klein, der hat früher sehr viel Sport fotografiert, besonders Eishockey. Landshut ist irgendwie, glaube ich, bekannt für Eishockey. Ich war da einmal mit zum Fotografieren, meine Bilder sind alle daneben gegangen und er hat wirklich tolle Bilder gemacht, weil er kannte sich mit dem Sport aus. Der kannte die Teams, der wusste ganz genau, wenn der da hinten schlägt, dann geht das immer der Puck auf den und dann steht er da und da und dann haut er es ins Tor. Dann hat er sich dementsprechend positioniert und so war es dann auch. Das heißt, ich muss mich nicht nur mit der Kameraausrüstung, sondern auch mit meinem Metier genau auskennen. Und ja, wenn dann einer wirklich über Porträt bis Werbung und Dingenskirchen alles kann, das wage ich dann immer leicht zu bezweifeln.
Definitiv. Definitiv. Gut, dann vielleicht so einmal ein paar Infos zu dir noch. Wo finden die Leute Infos? Wo gibt's oder gibt es sowas wie eine Hauptanlaufstelle, wo man Infos von dir finden kann?
Ja, Hauptanlaufstelle ist natürlich meine Internetseite. Ich muss dazu sagen, sie wird gerade umgebaut. Also die alte ist noch da. Ich hoffe aber, dass demnächst die neue kommt. Einfach www.carstenrose.com. Wie schon gesagt, Carsten Roth zusammengeschrieben und Carsten mit K. Manche machen es mit C. Da findet man eigentlich alles Wichtige. Ich bin natürlich auch bei Facebook. Klar. Ansonsten, ich glaube, bei Instagram, da mache ich so ab und zu mal was. Da ist allerdings nicht viel. Das wird sich allerdings noch ändern. Wenn die Internetseite mal steht, dann will ich da mal so einen Rundumschlag machen. Aber meine Internetseite ist eigentlich
Ein
Hauptanlaufstelle. Kann man mich drüber erreichen per Telefon oder Mail oder sowas.
passt perfekt. Cool, ich glaube, wir hätten noch 100.000 andere Sachen, über die wir sprechen sollen, aber so grundsätzlich haben wir, glaube ich, ein gutes Bild von deiner Arbeit, von deiner Herangehensweise. Dann sage ich einfach in diesem Fall danke. Danke für deine Zeit.
Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
Und für alle Zuhörer, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal bei der Bildbesprechung. Also
Jo,
dann,
danke schön.
ciao.
Tschüss.